Ball drilled. Deep left field. Die letzte Folge vor dem All-Star-Break, der nächste Woche ansteht. Zeit für uns, mal durch die Divisions ein bisschen durchzugehen und die Frage zu stellen, wer ist eigentlich Bayer und wer wird Zeller? Das Ganze werde ich machen mit Kevin. Moin, Kevin.
Moin, moin.
André und Lukas lassen sich baseballtechnisch entschuldigen. Die bereiten sich gerade auf die Playoffs vor und haben heute, ich glaube, ihr Abschlusstraining, so haben sie es gesagt, ne?
Ja, genau.
Von daher, liebe Community, entweder ihr drückt den Gegnern von Lukas und von André die Daumen, damit ihr die künftig wieder im Podcast hört, oder ihr drückt denen die Daumen, dass ihr sie erstmal nicht hört. Das ist jetzt eure Sache, wie ihr das aufnimmt. Nein, Spaß beiseite. Natürlich drücken wir den Jungs die Daumen und hoffen, dass wir zeitnah dann auch wieder zu viert hier in der Runde sind. Kevin, Baseballwoche ist wieder rum. Geile Woche wieder gewesen, oder?
Ja, absolut. Was war denn dein Moment der Woche, wenn wir schon mal so starten?
Du gehst direkt in die Vollen.
Ja, ich gehe jetzt geht's wieder los.
Aber ich kann es verstehen, warum du mir den Ball direkt zugespielt hast, weil dieses Wochenende gab es eine sehr, sehr geile Szene, wie ich fand. Und zwar Iglesias von den New York Mets. 34 Jahre ist er alt, Shortstop und Third Baseman. Hat nach dem 7-2-Erfolg der Mets am Freitagabend gegen die Houston Astros mal ein kleines Konzert gegeben. Also er hat den Wainwright gemacht. Alle, die jetzt vielleicht damit erstmal nichts anfangen können mit Adam Wainwright, er hatte 2023 beim Season Opener hat er die Nationalhymne runtergesungen und ich glaube am letzten Spieltag, wo vor seinem Karriereende, hat er auch noch mal ein kleines Konzert gegeben und das Ganze hat Iglesias jetzt auch gemacht. Also er bereitet sich auch schon mal auf eine neue Karriere vor. Der Auftritt war spontan geplant von ihm, denn er wollte wirklich nur bei einem Erfolg auftreten. Und wie gesagt, der 7-2-Erfolg war definitiv ein Erfolg. Und alle Matchspieler waren da beim Auftritt auf dem Feld und feierten Iglesias. Und jetzt darfst du raten, dürft ihr auch raten, welchen Walk-Up-Song hat Iglesias aktuell wohl?
Ich denke mal seinen eigenen.
Exakt, OMG ist sein Song. Ihr findet seinen Song auch bei Spotify und Apple Music und wo auch immer unter seinem Künstlernamen Candelita. Wobei ich finde eigentlich, Iglesias könnte auch so ein spanischer Schnulzensänger sein, oder? Vom Namen her, wenn er den Namen jetzt genommen hätte.
Vielleicht kommt das ja noch, ne? Künstler entwickeln sich ja auch.
Ja, vielleicht schlagen wir dem guten Herrn das mal vor, aber geil, oder? Also hast du das Video von dem gesehen?
Ja, ja, man kam ja bei Instagram zum Beispiel gar nicht drum herum. Ne? Ich fand das aber auch super. Ich finde auch super, was für eine Energie da bei den Mets entstanden ist seit dem London-Trip. Ich glaube, ich sage das in jeder Aufnahme von uns. Aber die Mets schreiben rund um den Ballpark oder rund ums Spiel immer wieder neue tolle Geschichten. Und ich habe so das Gefühl, dass das Team immer weiter zusammenrückt. Und seitdem klappt es ja auch mit dem Sport. Ne? Also die haben einen super Juni hingelegt, wenn ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen darf. Und ich finde das einfach nur toll, den zuzusehen. Und man sieht einfach allen Spielern an, wie viel Spaß es gerade macht, New York Met zu sein.
Absolut. Ich greife deinen Take direkt mit auf. Die Mets haben gerade unheimlich viele geile Stories im Clubhouse, wo du als Team weiter wachsen kannst. Du hast einmal die, beginnt natürlich mit der London Series und dann mit, wie hieß Grimace. Mit Grimace dann die erste Erfolgsstory gehabt. Jetzt kommt noch sein OMG-Song von Iglesias mit drin, was ja auch die Home-Run-Celebration jetzt von den Mets genau ist. Also der Vibe aktuell bei den Mets ist wirklich mega, mega stark und hat jetzt, so finde ich, nochmal am Montag und Dienstag nochmal neues Level bekommen in den Spielen gegen die Washington Nationals, wo man ja beide Spiele in Extra-Innings gewonnen hatte und im ersten Spiel 6 Runs rausgehauen hatte. Und im zweiten Spiel nochmal 5 Runs und das beides im 10. Inning. Und das ist auch, danach kannst du so einen Sieg ja auch richtig, richtig abfeiern. Also aktuell die Vibes in New York, bei den Mets wohlgemerkt, sind echt mega, mega stark, finde ich.
Ich würde mal sagen, die Mets sind bereit für die Playoffs, oder?
Absolut. Und du sagst es bei den Padres immer, es ist eine Achterbahnsaison. Ich finde, die Achterbahnfahrt der New York Mets ist mit noch mehr Adrenalin gefüllt, so würde ich es jetzt mal umschreiben wollen, weil deren Neigung in der Abfahrt nach unten ist, glaube ich, nochmal erheblich größer als bei den Padres, weil die Saison ist für die Mets ja eigentlich sehr, sehr gut gestartet, ging dann rapide nach unten, um es linde ausgedrückt zu haben. Und jetzt aber wirklich steil wieder nach oben. Also die Mets, wenn die das so beibehalten können, dann sind die für mich definitiv ein Team für die Postseason. Ja, absolut.
Ich finde das für die Storyline alleine auch super, wenn wir die in der Postseason haben. Also
Absolut.
dann sieht man, was so Teamchemie oder Teambuilding eigentlich ausmacht. Ne? Und ich glaube, wenn man diese Leichtigkeit, die man jetzt auch gegen die Nationals gesehen hat in den Extra-Innings, wenn man diese Leichtigkeit irgendwo als Baseball-Team findet, dann kann man ganz gefährlich werden. Weil dann, wenn man mit locker, leicht und ganz viel Spaß Spiele gewinnt und die nach hinten rausdreht, dann läuft's, würde ich mal sagen.
Unterschreib es, wenn die Mets in die Playoffs kommen, sehen wir dann nächstes Jahr ein Grimmel Bubblehead Day.
Ich glaube ja.
Meinst du, McDonald's stimmt zu?
Ich glaube, dann gibt es eine Kooperation, ja.
Das wäre zu geil. Also, ich wollte letztens den Ohtani Bubblehead haben, dann will ich den Grimmel Bubblehead auf jeden Fall haben. Kevin, jetzt habe ich
Nein.
aber meinen Moment der Woche schon gesagt. Hast du noch einen anderen Moment der Woche oder ist das auch dein Moment der Woche? Weil du warst auch, glaube ich, sehr euphorisiert, wie ich es gerade gehört habe.
Ja, nein, da schließe ich mich an. Also da kam für mich nichts dran und ich habe ja jetzt auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also fand ich einfach nur super.
Absolut, also wirklich. Aktuell New York Mets, wenn sie spielen, ist definitiv ein Team, was man auf jeden Fall sehen sollte. Und ich hoffe, ihr hattet auch unsere Serien gesehen, die wir euch vorgeschlagen haben. Da wollen wir mal kurz ein kleines Fazit zu den Serien ziehen. Beginnt mit der Serie Guardians zu Gast bei den Kansas City Royals. Wir alle haben ein 2 zu 2 getippt, außer André, der hatte ein 3 zu 1 getippt, genauso wie die Community und das für die Guardians getippt. Aber es ist genau andersherum gekommen, denn die Royals haben die Serie gewonnen. Und das war wirklich ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für die Kansas City Royals. Spiel 1 hatte man 2 zu 1 gewonnen, Spiel 2 10 zu 3. Dann haben die Guardians 7 zu 2 einmal gewonnen und das letzte Spiel ging dann an die Royals mit 6 zu 2. Damit können nämlich die Royals jetzt Druck auf die Twins machen und halten sich selber im Kampf um die Wildcards. Und die Guardians, vielleicht einen kleinen, ja, Slump will ich es jetzt nicht nennen, aber die stehen gerade sogar vor einer Serienniederlage gegen die Chicago White Sox. Und das könnte diese Division natürlich nochmal ganz, ganz spannend werden lassen. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt wollen wir einmal an dich geben, Kevin, Twins gegen die Mariners. Was kannst du zu
Genau.
der Serie sagen?
Die Twins haben den Patzer der Guardians ausgenutzt und haben insgesamt 2-1 gegen die Mariners gewonnen. Wir alle haben einen Sieg der Twins prognostiziert, und lagen auch alle bis auf Lukas richtig, der einen Twins-Sweep gesehen hat. Ja, was heißt das für die Twins? Sie rücken etwas näher an die Guardians ran. Was heißt es für die Mariners? Sie müssen langsam in den Rückspiegel gucken, denn die Astros warten. Und das sage ich auch, Folge um Folge, die Astros werden kommen und werden die Division noch gewinnen. Da bin ich mir fast sicher.
Da können wir, glaube ich, gleich, wenn wir durch die Divisions gehen, nochmal intensiv drüber diskutieren. Jetzt gucken wir uns mal kurz an. Die Cubs waren zu Gast bei den Milwaukee Brewers, ein Division-Duell. Und es war, so haben wir es vorher auch deklariert, für die Cubs so vielleicht die letzte Chance, nochmal die Division, die Fahne zu hissen und anzumelden. Wir sind oder haben noch nicht die Saison abgeschrieben und wollen noch in der Postseason mitkämpfen. Wir alle haben einen Seriensieg der Brewers gesehen und der ist auch genauso eingetreten mit insgesamt 2 zu 1. Spiel 1 ging 4 zu 2 an die Milwaukee Brewers, Spiel 2 5 zu 3 für die Chicago Cubs und das Abschlussspiel haben die Brewers dann 7 zu 1 sehr, sehr deutlich und souverän gewonnen. Ja, Cubs, wie gesagt, den Anschluss jetzt zur Spitze in der Division verloren oder generell in der Division verloren und die Brewers bauen sich so langsam, aber sicher wohl ein Polster nach unten auf. Und können, ja, mit der Postseason-Plan ist vielleicht noch ein bisschen zu früh gesagt, aber haben eine sehr, sehr gute Ausgangslage sich dort aktuell verschafft. Aber wie gesagt, was das genau in den Division ausgemacht hat, das werden wir uns dann gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber wir können, oder Kevin, wie ist es aktuell in der Tabelle? Wie stehen wir dort in unserem Tippspiel? Kannst du uns was dazu sagen?
Soll ich das wirklich?
Ja, die Community hat die Wahrheit verdient.
Die Community hat die Wahrheit verdient. Dann fangen wir direkt bei dir an. Du stehst mit 17 Punkten auf dem letzten Platz, ein Punkt hinter der Community, die mit 18 Punkten auf dem dritten Platz steht. Ich halte das Mittelfeld mit 20 Punkten und Lukas momentan noch die Führung mit 23 Punkten.
Aber der Vorsprung, er schmilzt, das Feld rückt näher zusammen und es fehlt nur noch ein Punkt, dass ich nicht mehr Letzter bin. Und spätestens übernächste Woche, überübernächste Woche werde ich euch, denke ich mal, gezogen haben. Jetzt gucken wir uns aber noch mal kurz an, was sonst eigentlich alles so in der MLB passiert ist. Und da ist, wie gesagt, einiges passiert. Denn Max Scherzer hat seinen 3.372. Strikeout erzielt und ist damit jetzt Nummer 11 der All-Time-Strikeout-List. Glückwunsch dazu. Wir bleiben direkt mal bei Zahlen und diesmal aus der Kategorie sehr kurios. Sean Manaea von den New York Mets hatte am Dienstag sein erstes Spiel im Nationals Park, also in Washington DC. Was ist daran jetzt eigentlich kurios? Manaea hatte zuvor in London und Mexico City gepitcht. Das heißt also, bevor er in der US-Hauptstadt das erste Mal gepitcht hat, spielte er in den Hauptstädten Englands und Mexikos. Die Phillies haben leider einen kleinen Rückschlag einstecken müssen, denn mit Bryce Harper und Kyle Schwarber fallen beide Stars für mindestens 10 Spiele aus. Harper mit einer Oberschenkelverletzung und Schwarber mit einer Leistenzerrung wurden beide von den Phillies auf die 10-Day-IL gesetzt. Wyatt Langford hat am Sonntag den ersten Cycle der Saison erzielt. Bei der 5-6 Niederlage der Rangers gegen die Orioles erzielte Langford ein Triple, Double, Single und ein Home Run, was dann dementsprechend der Cycle bedeutet. Und selten war direkt dann auch der Inside the Park Home Run von Justin Henry Malloy für die Tigers am Sonntag gegen die Angels. Ein 14-Inning-Spiel ist auch zu einer absoluten Seltenheit geworden. Seit Einführung der Extra-Runner-auf-Second-Base-Regel bei Extra-Innings war das White Sox-Rockies-Match das sechste Spiel seit 2020 mit 14 plus Innings. Und die MLB hat ein bisschen an den Regeln geschraubt, diesmal aber nicht für die Regular Season, sondern für das Home-Run-Derby. Denn die MLB hat jetzt folgendermaßen umgestellt. Oder vorher war es immer so, dass die Hitter in einem K.O.-System aufeinander getroffen sind und dann der Sieger gekürt wurde. Jetzt treten alle 8 Teilnehmer an und die 4 besten Hitter kommen dann ins Halbfinale, wo dann der Erstplatzierte auf den Viertplatzierten und der Zweitplatzierte auf den Drittplatzierten trifft. Bevor es dann zum großen Finale geht, das mal ein kurzer Rundumschlag, was in der MLB in der vergangenen Woche passiert ist.
Kurze Frage an dich vielleicht noch. Weißt du, wen wir definitiv nicht beim Home Run Derby sehen werden?
Ja, es ist leider mein guter Buddy Shohei Ohtani, dass wir ihn nicht sehen werden. Seine Begründung, beziehungsweise auch vom Manager von den Dodgers, war ja, dass er sich auf seine Verletzung, von seinen Rehab letzten Endes konzentrieren soll. Wie stehst du dazu?
Gut, über Verletzungen ist müßig zu diskutieren. Also er kennt seinen Körper besser als wir, glaube ich. Und wenn er sagt, er braucht die Pause als Rehab, okay. Grundsätzlich finde ich das aber schade, dass wir beim Contest, wo wir die besten Hitter der Liga sehen wollen, den vermeintlich besten Hitter der Liga nicht sehen werden.
Das kann ich natürlich komplett nachvollziehen, aber natürlich für mich als Dodgers-Fan ist es natürlich sehr, sehr verständlich, dass man einfach gesagt hat, okay, Ohtani, schon nicht dort lieber, wir wollen dich nächstes Jahr auch definitiv als Pitcher auf dem Mound sehen. Von daher, es ist, wenn man es herunterbricht, es ist eine Spaßveranstaltung, die, da haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche ja schon mal drüber gesprochen, die sehenswerter ist als alle anderen All-Star-Games der großen amerikanischen Sportligen. Aber vom Prinzip ist auch das, was Dave Roberts richtigerweise gesagt hat, Ohtani kann halt nicht den Baseball auf seinem Rücken aus oder tragen. Und von daher finde ich es einfach nur folgerichtig, dass er sich da auf die wichtigen Spiele, auf den Postseason-Run und auf die World Series mit den Dodgers konzentriert.
Wow. Wobei, also da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken. Ja, ich bin so baff von so vielen Aussagen. Grundsätzlich finde ich das richtig, wenn er ein Zwicken spürt, dass er aussetzt, weil das, wie gesagt, nur so ein Spaßwettbewerb in Anführungsstrichen ist. Die Aussage, dass Otani den Baseball nicht auf seinen Rücken tragen kann oder auf seinen Schultern, finde ich schwierig, weil Sportligen leben von ihren Gesichtern und die Gesichter werden entsprechend besser bezahlt als alle anderen, weil sie eben jene Gesichter sind. Und das führt nicht nur zu Privilegien, sondern auch zu Pflichten, finde ich. Und ich meine, wie soll man denn sonst werben oder wer soll die MLB denn sonst schultern, in dem, wenn man in der Metapher bleiben würde, wenn nicht Shohei Ohtani?
Ja, aber das kannst du ja so nicht sagen. Ohtani verdient nur 2 Millionen. Ohtani verdient diese Saison nur 2 Millionen. Dafür steht ein Ohtani nicht bei einer Spaßveranstaltung auf. Dafür verdient der gute Herr zu wenig.
Ach so, okay.
Nein, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und alle, die sich jetzt erstmal fragen, wieso verdient Ohtani nur 2 Millionen? Also die Dodgers haben seinen Vertrag so strukturiert, dass er, nachdem der Vertrag bei den Dodgers aufläuft, 68 Millionen für 10 Jahre noch bekommt, sodass er insgesamt auf seine 700 Millionen kommt. Also der gute Herr hat definitiv ausgedient. Ja, du sagst, bei solchen, oder beziehungsweise das sind natürlich die Gesichter der Liga und die sollen natürlich bei so einer Veranstaltung auch präsent sein. Das grundsätzlich kann ich das komplett nachvollziehen, was du sagst. Und gerade als Fan, der dann natürlich auch diese Votings macht, der sich das dann auch auf jeden Fall eigentlich angucken möchte. Und gerade Home Run Derby ist ja auch so ein kleines Highlight. Und wenn dann natürlich so ein Ohtani fehlt, by the way, Judge ist übrigens auch in Diskussion, dass er nicht dran teilnimmt. Und wenn die dann natürlich fehlen, ist das sehr, 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 sehr schade. Bei Ohtani kann ich es jetzt tatsächlich wirklich auch gut verstehen, einfach weil er beides kann. Und da finde ich, sollte er jetzt nicht dieses Risiko, dass er dort sich irgendeine unnötige Verletzung beim Home Run Derby, wo du ja dann deine 3-4 Minuten deine Home Runs da rausschlägst im Idealfall, dass du dir da irgendwas holst. Weil stellen wir vor, es passiert dort tatsächlich was, wie wütend wären alle Dodgers-Fans oder wenn es jetzt bei dir, bei den Padres jemanden treffen würde, da wärst du, glaube ich, auch mega, mega wütend, wenn dort eine Verletzung auftritt. Also
ja, den Punkt mit den Verletzungen, den finde ich auch völlig in Ordnung, um dir da nicht ganz ins Wort fallen zu wollen. Ich finde nur diese Aussage irgendwie nicht richtig nach dem Motto, Shohei muss nicht oder braucht ja nicht den ganzen Baseball schultern. Ich finde, in die Verpflichtung, den medial zu schultern, ist er durch seine Leistungen hereingerutscht. Und das sind auch noch andere, das ist auch noch ein, ob das jetzt bei einem Home Run Derby sein muss, lasse ich mal dahingestellt. Aber das sind halt diese absoluten Spitzensportler, der Spitzensportler in der MLB, die dann noch mal ein Stückchen mehr in den Medien sind, die noch mal ein Stückchen mehr geben, die dir natürlich auch Spiele gewinnen, die auch irgendwelche Rekorde brechen, über die wir ja auch im Wochentakt reden. Du hast ja auch gerade schon Judge angesprochen. Wenn ich da an seinen Juni denke, ist das auch wieder was, worüber wir reden. Aber dann kann man auf der anderen Seite nicht sagen, ja, Baseball ist noch viel mehr als die. Natürlich, aber die sind der Mittelpunkt der ganzen Geschichte.
Ja, es ist, glaube ich, eine kontroverse Diskussion im Generellen. Also es ist das Aushängeschild und ich glaube auch, dass er sich dieser Rolle natürlich auch bewusst ist. Deswegen auch zum Beispiel beim WBC ist er ja genauso auch angetreten. Das ist ja auch vielleicht eine Frage sein können. Macht jeder Spieler das? Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Jetzt nicht nur auf Ohtani gesehen, sondern auch auf Judge und alle weiteren Starspieler. Ob man halt gerade bei so einer langen Saison mit 162 Spielen, dass man sich das zutraut. Und für Ohtani ist es ja jetzt auch eine neue Situation. Er hat endlich ein Team, womit er in die Postseason kommen kann. Statt vorher bei den Angels, da braucht er vielleicht noch mal eher eine Pause als die letzten Jahre. Nein, auch da wieder natürlich Spaß beiseite. Klar, du willst halt diese Spieler sehen, letzten Endes dabei. Und es gibt Gründe, die sind nachvollziehbar. Und bei Judge, vielleicht auf Judge nochmal zu sprechen zu kommen. Judge, so klingt es aktuell, würde nicht beim Home Run Derby mitspielen. Auch grundsätzlich nicht. Es gäbe nur eine Ausnahme. Und diese Ausnahme wäre, dass das Home Run Derby oder generell das All-Star Game im Yankee Stadium ausgetragen wird. Und das ist so eine Begründung, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Also das finde ich dann auch ein bisschen verkehrt, so nach dem Motto, wenn ich hier zu Hause, dann mache ich das gerne, aber sobald ich irgendwo anders, ne, da habe ich keinen Bock drauf, das finde ich ein bisschen fadenscheiniger, die Begründung.
Ja, da würde ich mich auch anschließen. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Also das mit der Verletzung verstehe ich zu 100%. Wenn er da einen Zwicken spürt oder dergleichen, nimm dich da raus, kräht kein Hahn nach. Alles okay. Es ist nur eine Spaßveranstaltung für die Fans. Die Aussage des Coaches hat mich mehr gestört. Die Aussage von Judge stört mich noch mehr, seitdem ich sie jetzt kenne.
Gut, dann
Also,
habe ich
ja.
den Ärger von den Dodgers auf die Yankees übertragen. Ziel erfüllt.
Ganz genau, weil im Endeffekt leben die Leute davon, dass wir das irgendwie interessant oder toll finden, was die da im Ballpark fabrizieren. Und wenn es diese mediale Aufmerksamkeit oder das Phantom drumherum nicht geben würde, dann wäre Aaron Judge wahrscheinlich immer noch mit einem grandiosen Talent gesegnet, nur es wird keinen interessieren und er wird nicht so viel Geld verdienen.
Absolut.
Und
Das
darum, also wenn ich die Begründung höre, dann denke ich mir, ist auch ein bisschen schlechter Medienberater auch bei ihm. Also das muss man ja nicht. Das kann man, wenn er sich das denkt, okay, aber das muss man doch nicht sagen.
Kevin, sollen wir für dich einen neuen Job ausloben? Möchtest du der neue Medienberater werden von Aaron Judge?
Also, falls Aaron Judge Probleme bei der Medienberatung hat, ich würde das übernehmen. Das ist gar kein Problem.
Gehaltsverhandlungen darf ich dann führen als dein Manager?
Ja, wir können das ruhig beide aufziehen. Das wär auch
Ah,
okay.
okay.
Ich denke,
Okay.
da fällt genug ab, dass wir beide davon gut leben könnten.
Dann müssten wir aber nur mit Judge noch verhandeln, dass er zweiwöchentlich im Podcast mit dabei ist. Ich glaube, da würden viel Zustimmung von kommen, dass wir öfters dann ab und zu mal Aaron Judge hier mit Live-Stimmen dabei haben. Aber ich glaube, damit können wir das Kapitel Home Run Derby erstmal vorerst schließen oder generell All-Star Game. Nächste Woche findet das All-Star Game ja dann statt. Bei den Texas Rangers findet das All-Star Game statt dann. Ich glaube, Dienstag ist dann, ab Dienstag geht's los oder ab Montag müsste es, glaube ich, losgehen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal auf Instagram hochladen, welcher zeitliche Ablauf oder welche Veranstaltung dort dann insgesamt stattfinden werden. Jetzt wollen wir uns nämlich mal ein bisschen drum kümmern, wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge aktuell in der MLB? Kurz vor dem All-Star-Break und wollen da einfach mal die Division nach und nach durchgehen. Wer steht aktuell wo und warum steht er eventuell auch wo? Und dann würde ich einfach mal sonst stumpf vorschlagen, dass ich mit der American League East einmal loslege. Da haben wir aktuell folgendes Bild. Die Baltimore Orioles sind auf dem ersten Platz, das war letzten Monat noch nicht der Fall, aktuell mit einem Rekord von 55 zu 31, gefolgt von den New York Yankees wirklich dicht dahinter mit 54 zu 34. Dann kommen die Boston Red Sox mit einem kleinen Abstand, aber immer noch positiv, 46 zu 39. Tampa Bay Rays ausgeglichen 43-43 und Schlusslicht sind aktuell die Toronto Blue Jays mit einem Rekord von 39 zu 47. Ja, aktuell wirklich ein Zweikampf oben zwischen den Baltimore Orioles und den New York Yankees, die ja ihre Position so ein bisschen geswitcht haben. Das lag bei den Orioles durch einen wirklich sehr, sehr starken Juni mit einem Rekord von 17 zu 13 mit Seriensiegen gegen die Tampa Bay Rays, die Blue Jays, die Braves, Phillies, Yankees. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Seriensieg und dann zum Abschluss noch die Texas Rangers besiegt. Und Baltimore Orioles haben so für mich eigentlich den Spieler des Monats Juni gestellt mit Santander mit 13 Home Runs und 25 RBIs. Das ist schon
Wow.
wirklich ein ganz verrückter Juni gewesen von dem guten Herrn. Und auch das Pitching von den Baltimore Orioles ist wirklich sehr, sehr stark. Corbin Burnes ist dort ein bisschen das Arbeitstier, der Inningfresser mit 106,2 Innings, vor Rodriguez mit 88,2 Innings Pitch. Bevor ich jetzt auf die New York Yankees einmal eben kurz gehe, die ja auch einen sehr, sehr guten Hitter in ihren Reihen haben. Santander hat im Juni auch selbst einen Judge überragt, richtig?
Ja, und tatsächlich auch ein Otani.
Auch das muss sich
Auch
Santander
wenn
auch
der
auf jeden
Schwärmen von
Fall.
den Lippen geht, aber auch das.
Absolut, also 13 Home Runs und 25 RBIs in einem Monat. Wir ziehen unseren imaginären Hut vor dem Santander, weil wirklich sehr, sehr geile Geiler Monat Juni gewesen. Ja, kommen wir einmal kurz auf die New York Yankees. Die Yankees haben, wie ich es gerade schon gesagt habe, gegen die Orioles die Serie verloren. 4-2 das erste Spiel gewonnen, dann 6-7 und 5-17. Also eine richtige Klatsche dann noch zum Schluss bekommen. Obwohl sie eigentlich wirklich sehr, sehr gut in den Juni gestartet sind. 10-4 bis zum 15.06. Aber dann ist es ein bisschen nach hinten hin abgefallen mit einem 4-9-Rekord zum Schluss. Der Juli wird jetzt für die Yankees richtig, richtig spannend. Vor dem All-Star-Game kommen nämlich jetzt die Boston Red Sox, also die Rivalität findet am Wochenende wieder statt. Dann kommen noch die Rays aus der gleichen Division und dann wirklich direkt vor dem All-Star-Game kommen nochmal die Baltimore Orioles. Und das wird natürlich ganz, ganz spannend sein, wie sich beide Teams, also sowohl die Orioles als auch die Yankees, dann in dem All-Star-Break verabschieden. Weil das kann natürlich dann nochmal beflügeln, wenn man so einen Sieg dann noch im Rücken hat. Danach kommen dann die Rays, die aktuell heißen Mets, gerade schon drüber gesprochen. Dann nochmal wieder die Red Sox und dann die Phillies. Also wirklich ein sehr, sehr krasser Monat Juli. Das heißt, das ist wirklich ein Monat der Wahrheit für die New York Yankees. Juan Soto ist ein bisschen am Schwächeln aktuell, fällt nicht mehr ganz so oft auf wie zum Anfang der Saison. 9 Hits in den letzten 15 Spielen, da waren wir bisher Besseres gewohnt. Aber Aaron Judge, King Aaron Judge, hat wieder abgeliefert. Wenn man sich das einfach mal jetzt die Monate anguckt, zum Saisonstart ja wirklich sehr, sehr schwach gestartet. April 6 Home Runs, im Mai 14 Home Runs, jetzt im Juni nochmal wieder 11 Home Runs. Hatte ein Betting Average im Juni, wirklich wohlgemerkt nur im Juni, von über 400, 409 insgesamt. Und eine OPS von 1378. Also, wir haben gerade über Santander als Spieler oder des Monats gesprochen. Ich glaube, ganz, ganz, ganz knapp dahinter kommt dann noch Aaron Judge. Dann kommen auch die Boston Red Sox schon. Für mich eine positive Überraschung in der Division. Auch bei den Red Sox wird der Juli jetzt interessant, weil man hat immer ein Flop-Spiel und dann kommt ein Top-Spiel. Was meine ich damit genau? Erst kommen jetzt die Miami Marlins, dann die New York Yankees, dann kommen die Athletics, dann kommen die Royals, dann kommt das All-Star-Game, dann kommen die Dodgers, dann kommen die Rockies und dann kommen wieder die Yankees. Also immer wenn du einen vermeintlich einfachen Gegner hast, kommt wieder so ein Top-Dog. Das kann natürlich schwierig werden, wenn du dann gegen so einen Top-Dog gewinnst. Ich sag mal, du gewinnst gegen die Yankees und dann kommen danach die Athletics. Dann kannst du die vielleicht mal auf der leichten Schulter nehmen, was dann so einen kleinen Nackenklatscher geben kann. Ja, die Starting Pitcher bei den Red Sox und Tanner Hook und auch das Bullpen gehört aktuell zu den Top 10 der MLB. Deswegen stehen die Red Sox genau dort, wo sie aktuell stehen und auch offensiv in fast allen relevanten Kategorien ist man in den Top 10 vertreten. Von daher Boston Red Sox große, große Überraschung. Die Tampa Bay Rays sind über 500 aktuell oder sind jetzt aktuell genau 500 weiter in der Schlagdistanz zur Wildcard. Und ich habe die Folge so begonnen, dass wir uns ein bisschen noch überlegen, wer könnte Buyer und wer könnte Seller werden. Und ich finde, die Rays haben aktuell noch eine wirklich sehr, sehr gute Chance auf die Postseason. Deswegen könnte ich mir dort vorstellen, dass es sogar vielleicht ein Buyer wird. Auch bei den Rays wird der Juli jetzt interessant. Man spielt zweimal gegen die Yankees, gegen die Guardians, die auch bockstark sind, Blue Jays und die Reds. Und offensiv ist es, es klingt jetzt hart, aber so ein Einheitsbrei, es steht keiner nach oben heraus, aber auch kaum einer nach unten, was natürlich für ein gutes Team letzten Endes spricht. Und Isaac Paredes mit 13 Home Runs, Arozarena mit einem Batting Average von 1,96, sind wir Besseres von ihm eigentlich gewohnt. Besseres sind wir auch gewohnt, glaube ich, von den Toronto Blue Jays. Die sind wirklich bottom of the American League East. Meiner Meinung nach wird man dort Seller sein. Und mich würde es nicht wundern, wenn auch ein Vladdy Guerrero Jr. nicht mehr für die Toronto Blue Jays auflaufen wird.
Wow. Also glaubst du, dass die in den harten Rebuild gehen?
Ja, ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, dass man wirklich Vladdy auch tatsächlich abgibt, dafür gutes Kapital auch für die Farm bekommt und versucht dann möglichst schnell auch wieder zurückzukommen, weil ich sehe es, ich glaube, es wird so ein Light-Rebuild, wenn man das so betiteln darf. Ich glaube, die machen nicht so, also ich glaube, die werden für Vladdy nicht viele Rookies, also ich glaube, dass man da auch vielleicht auf Spieler setzt, die du jetzt auch schon in MLB vielleicht direkt einsetzen kannst. So würde ich es jetzt mal versuchen, umschreiben zu wollen aktuell. Kevin, hast du noch irgendwas zu ergänzen zur American League East?
Ja, ich finde das immer wieder bei den Yankees erstaunlich. Also so geht es mir immer. Gefühlt tippen wir oft die Yankees, beziehungsweise Empfehlen wir sie oft und tippen sie dann schlussendlich auch. Und gefühlt tippen wir auch fast immer auf die Yankees, aber im Juni lief es nicht so pralle und ich habe noch keine Tendenz für mich, wie der Juli läuft. Weil du hast ja selber gerade gesagt, wie spannend er von den Gegnern wird.
Ja.
Und gefühlt sind die Yankees stark, aber jetzt sind sie doch gerade so ein bisschen am Struggeln. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Was ist denn deine Prognose?
Ich finde, gerade sind die Yankees so ein bisschen, in der aktuellen Phase sind die Yankees so wie die Engländer gerade in der Fußball-Europameisterschaft. So, es ist ein großer Name und du traust denen alles zu.
Hoffentlich bald raus, oder?
nein, so nicht. Ich hab auch gewisse Sympathien für die Yankees. Deswegen hoffe ich, dass auch die einen guten Weg gehen können. Es ist halt ein großer Name mit vielen guten Spielern und die auch oft schon gezeigt haben, dass sie es können, aber dann immer wieder so kleine Stolpersteine einfach mit dabei haben, die immer so ein bisschen wieder runterziehen. Und es gibt, oder gab, finde ich, am Anfang der Yankees-Saison gab es so einen relativ guten Vibe, wo Soto so gefühlt das Puzzlestein oder das Mosaiksteinchen ist, was gefehlt hatte. Und die waren so richtig im Flow drinne. Aber danach gab es nicht so Feel-Good-Stories mehr, so wie es jetzt zum Beispiel bei den Mets der Fall ist. Und ich glaube, solche Feel-Good-Stories brauchst du einfach im Laufe der Saison. Und da könnte ich jetzt gerade keine Feel-Good-Story ungefähr mehr nennen, weil jetzt auch Gil, der am Anfang aus dem Nichts heraus super gepitcht hatte, auch er ja jetzt nicht mehr auf dem Niveau pitcht, wie er am Anfang der Saison gepitcht hatte. Von daher, der Juli wird uns, ich glaube, wenn wir im August über die Yankees sprechen, wissen wir mehr, als was wir heute wissen.
Ja, das ist logisch, oder?
Aber auch aufgrund der Gegner, die einfach vor der Brust sind. Wenn du da, sag ich mal, so viel ja. auch, ich wollte jetzt schon sagen Abfall, jetzt habe ich es auch ausgesprochen.
Kanonenfutter.
Viel Kanonenfutter, das ist das Bessere. Viel ja. Kanonenfutter mit drin hast und du gehst dann da mit, keine Ahnung, 17 zu 10 oder so raus und sagen wir, yo, war eine solider Monat. Aber wenn du jetzt die ganzen Gegner, die du hast, Red Sox, Rays, Orioles, Mets, Phillies, wenn du da wirklich mit einem 17 zu 10 Rekord rausgehst, weiter bei den Orioles dich da oben duellierst, dann bin ich bei den Yankees all in.
Ja, kann passieren. Obwohl ich die Orioles, ich weiß es nicht. Ich sehe sie, glaube ich, momentan würde ich mich für die Orioles entscheiden.
Aber ich denke, sowohl wenn beide weiter so produzieren, wie sie aktuell produzieren, dann wäre der Weg der Yankees halt über die Wildcard.
Ja, also beide werden in die Playoffs kommen. Davon gehe ich aus.
Genau. Nur halt letzten Endes die Frage, wer gewinnt die Division und wer kommt, muss dann den Umweg über die Wildcard nehmen. Aber es muss ja auch nicht zwangsläufig ein Umweg über die Wildcard sein, aber ich denke, da werden wir mal nochmal zu gegebenem Zeitpunkt drüber sprechen, ob die Wildcard jetzt eher Fluch oder Segen ist.
Kommt auf das Team an, ne?
Dann sag uns doch mal was zu den Teams der National League East.
Genau, bleiben wir im Osten, wechseln die Liga. Die National League East führen die Phillies an. Mit einem Rekord von 57 zu 29 haben MLB-weit die höchste Winning-Percentage, wenigste Runs allowed, also stehen in der Defense auch sattelfest, sage ich mal, und sind für mich ein klarer Contender. Wenig überraschend, denke ich mal auch für dich. Absolut. Jetzt, was jetzt gerade so ein bisschen reinkickt bei den Phillies, sage ich mal, sind die Verletzungen von Schwarber und Harper. Da muss man gucken, wie sich das Team damit arrangiert oder wie es dann. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie schwerwiegend die Verletzungen sind, aber ich glaube, die sind nur für 10 Spiele fest raus. Ne? Und dann wird damit geschaut. Dann muss man gucken, inwieweit das Team diese Zeit überbrückt. Kommen Harper und Schwarber wieder so zurück, wie wir sie bislang gesehen haben, wenn sie diesen Contender-Status auch weiterhin manifestieren. Also da führt kein Weg dran vorbei. Darum für mich Phillies klarer Bayer, wenn man danach geht. In der Gerüchteküche brodeln immer so Namen wie Jazz Chisholm aus Miami oder, wie wir in der letzten Folge schon besprochen haben, Luis Robert Jr. von den White Sox. Inwieweit das noch ein Upgrade fürs Outfield geben kann, muss man schauen, wo die Phillies auf jeden Fall noch was machen wollen, wenn ich die Gerüchte richtig deute, ist auf der Reliever-Position. Und da hat man einen Namen und den werden wir wahrscheinlich noch öfter in dieser Folge nennen. Und zwar Tanner Scott von den Marlins, der ein ganz interessanter Kandidat für mehrere Teams sein könnte, weil diese Pitching-Position oder diese Rotation und der Bullpen insgesamt, der ist ja bei vielen Teams etwas fragiler diese Saison, nach meinem Empfinden. Also viele Teams sind da von Verletzungen geplagt und die Contender oder die Buyer in dem Sinne wollen sich da verstärken und Tanner Scott ist da einfach ein toller Reliever, der bei den Marlins an sich verschenkt ist, ne? Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Weiter geht's in der NL East mit den Atlanta Braves mit einem Rekord von 47-37. Die sind sehr gut in die Saison gestartet, im März 1911. Und da hätte man durchaus vermuten können, dass es noch höher geht, finde ich. Oder dass sie dieses, weil sie waren ja auch letzte Saison ultra konstant und haben es mitgenommen. Das ist so ein bisschen abgeflacht und seit April sind sie so für mich so ein klassisches Team, das so knapp über 500 steht, also ein klassisches 500er-Team. Wenn ich mir dann die monatlichen Records angucke von den Braves, im Mai 13-14, im Juni 14-13. Also mehr 500er-Team kann man, glaube ich, nicht sein. Ne? Inwieweit da die Verletzung von Acuña Jr. reinspielt, bleibt abzuwarten. Für mich die Braves kann ich momentan noch nicht einschätzen. Bräuchte ich auch einen Monat. Ich glaube, dann sind wir da auch schlauer.
Weitergehen. Ist ja immer unsere Ausrede.
Ja, wenn man keinen Hot Take hat oder keinen Take hat zu den Teams, einfach einen Monat schieben, dann wird er schon.
Irgendwann sind wir Ende Oktober und wissen, wer World Series Champion geworden ist. Und dann sagen wir, ja, wir haben es immer gesagt.
Wir haben es geahnt. Schon damals im Juli wussten wir, dass wir auf den Oktober warten mussten. Weiter geht's in der NL East mit den Mets, über die wir ja relativ häufig jetzt gesprochen haben. Die haben sich so ein bisschen, ja, wie schon gesagt, anders entwickelt. Der Mai war grausam, also ich glaube, da haben die insgesamt nur 8 Spiele gewonnen im Mai. Dann kam der furiose Juni und da hat sich auch der Status so ein bisschen geändert. Von den anfangs Tretgerüchten um Pete Alonso ist jetzt nichts mehr zu hören. Also die Mets haben durchaus mit dem Gedanken gespielt, irgendwo Seller zu sein im Mai. Das denke ich, ist jetzt vom Tisch. Ich sehe sie jetzt auch nicht unbedingt als aggressiven Buyer, weil ich glaube, die Mets-Saison ist von Anfang an ziemlich konservativ auf so einen klaren Cut geplant, um die alten Verträge, die man letzte Saison ausgerufen hat, langsam aus den Büchern zu kriegen. Und dieser Weg, ja, wird ja momentan auch belohnt. Und ich glaube, da wollen die Mets momentan nicht aggressiv ihr Farmsystem leeren, was ja durchaus ordentlich gefüllt ist, um sich jetzt vielleicht noch ein oder zwei Spieler zu holen, die einen in die Playoffs bringen würden, beziehungsweise vielleicht auch eine Runde weiter in den Playoffs, was aber jetzt noch nicht für den großen Sieg reicht am Ende. Mein Take zu den Mets ist auch, dass sie vielleicht ihren Hut in den Ring werfen, was Tanner Scott angeht. Und vielleicht noch einen Starting-Pitcher holen. Eventuell, wenn etwas günstig zu haben ist. Wenn nicht, glaube ich, sind sie da auch raus und fahren die Saison zu Ende, wie sie gerade läuft, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Und wollen mit Ende der Saison, glaube ich, einen Big Fish als Free Agent angeln. Das sind nämlich auch die Mets, die dann das Geld an der Stelle herauswerfen. Und ein Name, der da immer in den Raum geworfen wird, ich weiß nicht, inwieweit das realistisch ist, aber die Gerüchte darum, dass ein absoluter Max-Vertrag für Juan Soto von den Mets geboten wird, halten sich hartnäckig. Ich glaube, das ist deutlich realistischer. Also Alvarez versucht ja auch immer die ganze Zeit, der Catcher von den Mets versucht ja auch immer die ganze Zeit mit Juan Soto zu flirten. Und die haben auch ein tolles Bonding. Ne? Die trainieren ab und zu zusammen. Die haben ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das jemand in der Subway Series gesehen hat, wie Soto Alvarez begrüßt hat, als er at bat war. Er hat ihn so leicht den Schläger so auf den Kopf, also auf dem Helm, getitscht. Und ich glaube, das macht man, also das habe ich sonst noch bei, also sonst bislang noch nicht gesehen. Und ich glaube, das macht man nur in dieser Schläger-Catcher-Beziehung, wenn man sich da wirklich gut versteht. Ja, und darum glaube ich, vielleicht sehen wir Juan Soto nächstes Jahr in New York, aber bei den Mets.
Das wäre krass. Das wäre ja richtig krass.
Ich würde mich freuen. Ich finde das super. Ich bin auch ein Riesenfan von Juan Soto. Ich finde das super geil. Also da, aber da können wir ja noch mal im Winter drüber sprechen. Dann wissen wir auch da mehr.
Das wäre auf jeden Fall ein Sonderfolge wert, wenn Soto zu den Mets geht. Deswegen spannend, das weiter zu beobachten. Absolut.
Dann sage ich dir auch jetzt, wie es ist, dann hole ich mir ein Juan Soto-Trikot von den Mets. Definitiv.
Dann bestell zwei.
Ja, dann bestimmt. Alles klar. Hoffen wir mal, dass die
Ich brauche
Mets
ja
es
was zum,
möglich
ich brauch ja
machen.
was zum Anbrennen. Nein,
Ach.
Spaß, Alter. Ich würde es tragen. Wäre eine schöne Symbiose, definitiv.
Weiter geht's in der National East mit den Nationals, die auf Platz 4 stehen, mit einem Rekord von 40 zu 46. Du sagst immer, und da musste ich in letzter Zeit vor allem an die Nationals denken, du willst Action sehen beim Baseball oder vorwiegend beim All-Star-Game, aber generell beim Baseball ist Action auch nicht schlecht. Und die Nationals bieten in den letzten Serien, die sie spielen, Action. Und ich finde, das ist gar nicht so ein unspannendes Projekt. In der Serie gegen die Mets hat jetzt James Wood, ich glaube Nummer 2 Prospect, MLB-weit, sein Debüt gefeiert.
2 oder 3, also auf jeden Fall Top 3, ja.
Hat jetzt auch seinen ersten Hit, seinen ersten RBI. Und ich glaube, seine erste Stolen Base, weiß ich nicht, da bin ich mir unsicher. Erster Hit, erster RBI auf jeden Fall und ersten Single, glaube ich. Also gut gestartet. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast zufällig. Er ist ja auch von seiner Statur her eine absolute Erscheinung, ne? Also ich glaube, 6'7" groß. Irre.
Ja. Ist eine Persönlichkeit auf jeden Fall, definitiv. 6'7" groß, genau 21 Jahre und eine Stolen Base hat er, ja.
Hat er auch, ne? Ja,
Ja,
der hat
genau.
direkt sein Speed gezeigt. Finde ich super interessant. Die Nationals sind auch irgendwo noch in the mix für die Wildcard. Ich glaube aber nicht, dass die, also gerade glaube ich nicht, dass die weder Buyer noch Seller sind. Vielleicht kleine Veränderungen im Roster. Und die wollen einfach sehen, wie sich ihr junges Roster entwickelt. Sie haben nämlich noch einen weiteren Prospect in den Top 4, Dylan Cruz. Und ich glaube, das ist ein nächstes Jahr ganz interessantes Projekt für die MLB. Für mich, was die Nationals angeht, heißt es jetzt nur, verlängert frühzeitig den Vertrag von CJ Abrams, weil das in der Vergangenheit betrachtet bei den Nationals oftmals schief ging mit den Stars oder upcoming Stars, die man dann an andere verloren hat. Und wenn man jetzt langfristig eine Perspektive haben will, sicher dir deine Stars noch relativ günstig und dann kann es was werden. Also interessantes Team, müssen wir uns mal vielleicht anderweitig unterhalten. Finde ich super spannend, gerade auch wie sie spielen. Also die Serien gegen die Padres waren actiongeladen, die Serien gegen die Mets nicht weniger. Du hast es selber erzählt mit den extra Innings. Super interessantes Team. Auf Platz 5 folgt dann ein nicht so ganz interessantes Team. Das sind nämlich die Miami Marlins, die mit einem Rekord von 30-56 auf dem letzten Platz stehen. Eins der schlechtesten Teams der Liga, die auch, glaube ich, aus ihrem Rebuild keinen großen Hehl machen. Spätestens nach dem Arraez-Trade zu den Padres. Jetzt geht es voll in Richtung Rebuild. Sie haben interessante Puzzleteile, wie gerade schon erwähnt, Chase Chisholm und Tanner Scott, die für ein paar Teams interessant sein könnten. Jetzt geht es für die Marlins nur darum, möglichst viel aus ihren Spielern rauszuholen, das Farmsystem aufzufüllen und dann ja, die Weichen für einen Neuanfang zu setzen.
Spannender Recap auf jeden Fall der National League East. Um bei den Mets vielleicht mal kurz darauf einzugehen, ob die Buyer oder Seller werden. Ich finde, das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig bei den Mets zu sagen, weil halt der Vibe gerade aktuell so gut ist. Deswegen, ich glaube, wenn du dich punktuell gerade bei den Relievern halt nochmal eben ein bisschen verstärkst, aber ich würde halt jetzt auch nicht zu viel im Team versuchen zu ändern zu wollen, weil es läuft gerade so unheimlich gut und ich könnte mir vorstellen, wenn du da ein paar zu viele neue Leute dazu holst, dass es dann auch so ein bisschen die Mentalität im Clubhouse zerstören könnte. Und dann geht die Achterbahn wieder nach unten. Von daher würde ich da eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Nationals hast du gerade ausgeführt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was die nächsten Jahre dort passieren könnte. Und sehe ich eigentlich aktuell auch so wie du, dass man da weder in die eine noch in die andere Richtung großartig was macht. Einfach mit der Farm weiterarbeiten und dann in den nächsten Jahren versuchen, halt den Phillies und den Braves und dann vielleicht auch den Mets ein bisschen gefährlich zu werden. Und Marlins, glaube ich, brauchen wir aktuell nicht großartig drüber sprechen.
Genau, ja, sehe ich ähnlich, was die Mets angeht. Ich kann mir ja auch nur vorstellen, dass man hier vielleicht einen Closer oder Reliever holt, also am Ende des Bullpens noch was macht, wenn sich da was ergibt, weil da sind die Mets sehr inkonstant oder man hofft darauf, dass das Bestandspersonal, sage ich mal, in seinem Spiel
Ja.
konstanter wird. Aber großartige Veränderungen sehe ich da nicht.
Absolut. Ich würde mal sagen, dass wir sonst mal weiter in die Central Division wandern werden und uns da mal angucken, wie denn da eigentlich der aktuelle Stand ist. Und wir gucken uns mal eben kurz an, wie es aktuell dort aussieht. Die Cleveland Guardians mit einem 53-31-Rekord auf Platz 1, die Minnesota Twins 48-38 dahinter, die Kansas City Royals auch mit 48 Siegen, aber mit 40 Niederlagen. Dann kommt ein größerer Gap zu den Detroit Tigers mit 39-47 und die Chicago White Sox letzte Woche intensiv darüber gesprochen mit 25-63. Und die Cleveland Guardians sind für mich die Überraschung der American League. Man hat über Teams, die einen über 500er Rekord haben, also einen positiven Rekord haben, hat man einen 24-15 Rekord. Also auch gegen gute Teams gewinnt man. Und die Guardians sind seit Saisonbeginn top. April 19-10, Mai 19-9, Juni war jetzt, wenn man so will, der schlechteste Monat mit 14-11, aber dennoch positiv abgeschlossen. Und das immer unter dem Aspekt, dass die Guardians eines der 8 Teams waren, die einen neuen Manager im Bullpen haben. Und zwar Steven Vogt hat in seiner ersten Saison oder überzeugt in seiner ersten Saison wirklich mega. Und der hat 2022 gerade mal seine Karriere beendet, war ein Jahr lang Bullpen und Quality Control Coach bei den Mariners. Was auch immer das jetzt im Detail ist, aber auf jeden Fall nur maximal ein Jahr und hat jetzt einfach die Guardians übernommen und führt die Division gerade an. Steven Kwan ist der Leadoff-Hitter und er kommt auf Base mit Batting Average von 3,62, ist mega, mega stark unterwegs. OPS von 946, auch super, super stark. Ramirez mit 23 Home Runs, also wirklich offensiv super, super stark. Im Pitching, finde ich, können sich die Guardians noch punktuell ein bisschen verstärken. Von daher sehe ich bei den Guardians definitiv den Trend dazu, dass man Buyer sein wird. Tanner Bibe, der Beste mit einem 3,47er ERA, ist jetzt nicht hervorragend. Allen Carrasco mit einem über 5er ERA folgen direkt dahinter. Also dafür muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Aber Closer Clase ist mit einer der Besten in der MLB. Deswegen habe ich ihn ja auch in meinem All-Star-Team mit reingenommen. Zweitplatzierten Minnesota Twins, das war wirklich eine Wundertüte. Am Anfang super, super schlecht gestartet und jetzt ist man so stark unterwegs. Kepler aktuell nicht so ganz stark unterwegs. Es gab ja mal, um wieder auf die Achterbahn zurückzukommen, am Anfang nicht gut gestartet. Dann ging aber die Kurve steil nach oben. Jetzt geht sie wieder ein bisschen nach unten. Aktuell 6 Home Runs und Batting Average von 2,43. Und jetzt in den letzten 24 At-Bats gerade mal 4 Hits. Bei den Twins ist so der Inning-Fresser Joe Ryan, 103 Innings, hat dabei insgesamt 110 Strikeouts. Auch dort die gleiche Problematik, ein bisschen wie bei den Guardians. Bei den Starting-Pitchern ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die Twins haben den 17. besten, kann man nicht mehr sagen, den 17. besten Wert der MLB vom ERA her mit 4,07. Deswegen, dadurch, dass die Twins aber recht gut noch unterwegs sind und auch eine Wildcard gute Chancen haben, könnte ich mir bei den Twins noch vorstellen, dass man dort auch als Buyer auftreten wird. Die Royals, jetzt gerade schon drüber gesprochen, mit einem wichtigen Seriensieg gegen die Guardians. Royals auch für mich eine positive Überraschung. Der Schritt geht dort in die richtige Richtung. Auswärts steht man 17-23 und bei Teams über 500 hat man 22-26 Rekord. Das heißt, auswärts läuft nicht ganz so gut und gegen die guten Teams steht mal negativ, was natürlich dann letzten Endes für die Wildcard und auch für die Postseason im Generellen ja negativ sich auswirken kann. Offensive ist Durchschnitt. Durchschnitt ist aber nicht Bobby Witt Jr. mit einem Batting Average von 311, OPS von 901, 108 Hits. ist damit Erster im Team. Paris mit 14 Homeruns ist der Schlager so ein bisschen im Team, aber auch da folgt direkt Bobby Witt Jr. direkt dahinter. Seth Lugo, ich habe ihn in meinem Fantasy-Team. Ich bin super froh darüber, weil er ist definitiv das Arbeitstier und ist wirklich super, super stark unterwegs. 116 Innings pitched, ERA von 2,17. Super, super, super stark. Von daher, die Pitcher bei den Royals sind wirklich sehr, sehr gut. Da, ich könnte mir vorstellen, dass die Royals es probieren und tatsächlich auch als Buyer auftreten werden. Und alles, was jetzt dahinter kommt, die Detroit Tigers und die Chicago White Sox. Detroit Tigers sind zwar gut gestartet, sind immer schlechter jetzt geworden, haben auch mit einem der besten Pitcher, wohl Skubal mit einem 2,45er ERA und 0,93er WHIP. Aber offensiv ist es dann wirklich sehr, sehr mau. Man hat nur zwei Spieler, die mehr als 10 Home Runs haben mit Green und Werling. Das ist einfach zu wenig. Deswegen Tigers, Seller und White Sox haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr ganz so viel zu sagen. Das damit einmal die American League Central. Hast du da noch irgendwelche Ergänzungen zu Kevin?
Ja, explizit nicht, aber ich finde, wenn ich mir so die Records der Teams angucke, ist die AL Central an sich ja eine sehr starke Division, die aber grundsätzlich gar nicht so ein mediales, so medialen Fokus steht, finde ich.
Alle Teams, und alle positiv stehenden Teams haben, du hast es mal zu den Royals gesagt, die Royals haben so wenig Liebe. Und selbst die Guardians, dadurch, dass sie, obwohl sie so stark stehen, sie bekommen wenig mediale Aufmerksamkeit. Und ganz im Ernst, wenn bei MLB TV fast alle Teams laufen, ich lande seltenst, das muss ich ehrlich dazu gestehen, seltenst bei den Guardians.
Ja, mir geht's ähnlich. Und das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, als du es einfach so mal so deinen Recap runtergerattert hast. Das hört sich bei vielen Teams echt stark an, aber man guckt sie sich halt nicht an. Finde ich. Ja. So, warum auch immer. Das ist echt verrückt.
Also, wir fassen zusammen, liebe Community, Kevin und auch an mich, hinter den Ohren geschrieben. Gib den Guardians, gib den Twins, gib den Royals mehr Liebe, den Detroit Tigers gibt eine kleine Umarmung, den Chicago White Sox einen Schulterklopfer, es kann nur besser werden, aber gib der American League Central mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, die National League Central hat insgesamt mehr mediale Aufmerksamkeit, oder?
Ja, das glaube ich auch. Allerdings spielen die nicht so gut. Fange ich mal oben an. Am Platz 1 stehen die Milwaukee Brewers mit einem Rekord von 52-35. Bei den Brewers fällt auf, dass die momentan nur zwei Qualified Pitcher haben und die Rotation ziemlich verletzungsgeplagt ist. Heißt, hier muss was getan werden, beziehungsweise hier sollte was getan werden, wenn man, ja, die Playoffs wird man wahrscheinlich erreichen, aber wenn man in den Playoffs auch bestehen möchte. Die Rotation scheint darüber hinaus auch nicht so stark zu sein. Sie haben ein Gesamt-ERA von, boah, was ein Zungenbrecher jetzt mal, ne? Von 4,12 und sind damit Platz 16 in der MLB. Finde ich ein bisschen, also für ein Playoff-Team, finde ich, ist mir das ein bisschen zu schwach. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auf der Starting-Pitching-Position etwas gemacht wird an Brewer-Stelle. Also hier Bayer für mich. Dann kommt ein Mittelfeld aus drei Teams in der NL Central. Und zwar aus den auf Platz 2 St. Louis Cardinals, auf Platz 3 Pittsburgh Pirates und Platz 4 Cincinnati Reds. Und das sind alles Teams, die für mich, ja, wenn man sich die Records anguckt, 44-41, 41-44, 41-45, sind das alles Teams, die ungefähr gleich performen. Mit der Ausnahme, dass die St. Louis Cardinals etwas besser performen als erwartet. Die haben Run Differential von minus 37. Also die haben 37 mehr Runs allowed als gescored. Das hat auch die Folge, dass die Expected Win-Loss Rate eigentlich 38-47 ist. Also die haben bislang maßlos überperformt, wenn man sich nur an die Statistiken hält. Darum haben sie von mir so das kleine Wort Pretender bekommen. Weil ich den St. Louis Cardinals nicht traue. Sie haben auch nur insgesamt 335 Runs gescored, was auch extrem wenig ist. Und ich glaube, sie müssten da in der Offense beständiger werden. Im Juni haben sie aber einen aufsteigenden Trend, sind da 16-12 gegangen. Und ich bin mal gespannt, ob die was machen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ihre Offensive verstärken. Und da denke ich in erster Linie zum Beispiel an Robert Jr. von den Chicago White Sox. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Bei den anderen beiden genannten Teams, also den Pittsburgh Pirates und den Cincinnati Reds, sieht es ein bisschen anders aus. Die sind mehr, also die sind tatsächlich Mittelfeld, so ein graues Mittelfeld, wobei ich den Reds eher zutraue, dieses Mittelfeld zu verlassen und vielleicht nochmal um die Wildcard zu contenden, als den Pirates momentan. Die Reds haben Run Differential von plus 16, sind trotzdem nur Platz 4 in der Division, was auch erstmal verrückt ist, weil die rein vom Run Differential das beste Verhältnis haben nach den Brewers in der Division. Und die haben jetzt eine entscheidende Woche vor sich. Ich glaube, es ist nur noch knapp eine Woche. Und zwar spielen sie jetzt gegen die Tigers, Rockies und Marlins. Und das sind alles Teams, gegen die du eigentlich, die müsstest du eigentlich durch die Bank wegsweepen, wenn du in die Playoffs willst. Und ja, da wird sich so ein bisschen die Reise der Cincinnati Reds entscheiden. Aber für mich auch kein Team. Ja, ganz genau. Für mich auch gerade kein Team, das weder Buyer noch Seller ist. Und da muss die Zeit sich erstmal, ja, da muss man mit der Zeit sehen, in welche Richtung die sich entwickeln. Die haben auch insgesamt nur einen Rekord von 19-29 gegen Teams, die über 500 sind. Das ist auch zu schwach, um ein Playoff-Team zu sein, meiner Meinung nach. Da muss gerade gegen die guten Teams besser performen. Und das geht den Reds so ein bisschen ab, auch wenn Ellie immer für Highlights sorgt. Das letzte Team in der NL Central sind die Chicago Cubs, die, glaube ich, von ihrem Gefühl da gar nicht hingehören.
Ich glaube, von niemandem gefühlt.
Ja, von niemandem gefühlt, da, glaube ich, hingehören, sind aber trotzdem, was am Anfang der Saison sehr vielversprechend aussah, ist über die letzten Wochen eingeschlafen und ich sehe auch nicht, dass sich das großartig verändert. Ich kann mir, also bei Buyer und Seller kann ich auch keine klare Prognose geben, weil die Cubs, glaube ich, ein anderes Selbstverständnis haben. Also das dichte ich denen jetzt mal an, ne? Ich dichte denen mal ein anderes Selbstverständnis an, als dass sie in so einer Saison als Seller gehen. Da sehe ich die Cubs nicht und ich glaube, die Cubs sehen sich auch selber nicht so. Und darum glaube ich, bei den Cubs wird nichts passieren, auch wenn ein Bellinger eventuell ein Kandidat ist. Ja, das ist so meine Einschätzung zu NL Central.
Ja, zu NL Central lässt sich eigentlich nur abschließend sagen, Craig Council von den jetzt Cubs hat alles richtig gemacht. 40 Millionen einkassiert, vom ersten auf den letzten Platz gegangen, alles richtig gemacht. Also bisher hat sich für die Cubs Craig Councils Verpflichtung noch nicht ganz so gelohnt. Aber ich gebe dir vollkommen recht, die Cubs haben, glaube ich, ein ganz anderes Selbstverständnis, dass man davon ausgeht, dass das, sag ich mal, auch so wieder korrigiert werden kann. Aber insgesamt natürlich spannend, weil du einfach drei Teams hast, die eng beieinander sind und die alle auch noch um die Wildcard mitwirken können. Was sich natürlich dann letzten Endes für Buyer-Seller-Markt dann letzten Endes dann auch auswirken kann. Deswegen spannend, dass das weiter beobachtet sein und um auf unseren Punkt wieder zurückzukommen. Nächsten Monat sind wir wieder schlauer.
Ja. Es könnte auch Titel der Folge werden, oder?
könnte man auch definitiv so nennen. Jetzt gucken wir uns mal die American League Central mal eben kurz. Die American League Central, wir sind ja schon im Westen gelandet, der ja. Amerikas. Wir sind im Westen, American League West. Da sind aktuell die Seattle Mariners mit 47-41 Rekord, die Houston Astros 44-42 Rekord, die Texas Rangers sind das erste Team unter 500 mit 39-47, die Angels 36-49 und die Athletics 32-56 in ihrer letzten Saison noch als offizielle Oakland Athletics. Und das ist eine Division, die finde ich sehr spannend, sehr kurios. Wenn wir uns jetzt einfach mal speziell die Seattle Mariners rauspicken, 47-41er Rekord, aktuell so ein bisschen im Slump, 4 Spiele in Folge verloren, 3-7 Rekord in den letzten 10 Spielen. Die haben 333 Runs scored, das ist nicht gut. Haben 332 Runs kassiert. Das ist wiederum relativ in Ordnung. Bedeutet aber auch gerade mal ein Run-Differential von plus 1. Plus 1 ist nicht gut, um Erster zu sein und ist generell auch keine gute Prognose. Wenn man sich dann jetzt auch noch mal anguckt, wie man bei Teams über 500 steht, 21-27. Das heißt, gegen gute Teams kann man oder gewinnt man weniger Spiele. Und das ist natürlich dann letzten Endes, gut, du kannst die Division gewinnen, bist da im Zweikampf mit den Houston Astros, aber dann könntest du natürlich in der Postseason auch relativ schnell böse werden. Dennoch sehe ich aktuell die Mariners ein bisschen auch als Buyer. Was ich bei den Mariners einfach schade finde, ist, dass Julio Rodriguez nicht wirklich präsent ist, so würde ich es jetzt aktuell mal betiteln. Aber die Astros, komme ich eben auf die Astros, die du ja auch schon gesagt hast, wo du ja noch denkst, dass die Astros die Mariners ablösen, das sah ganz lange nicht so aus. Jetzt sind so noch insgesamt 2 Spiele dahinter, 8-2 in den letzten 10 Spielen, also gut unterwegs. Sie haben ein Run-Differential von plus 41, deutlich positiver also. Aber auch das gleiche Problem bei den Astros, Teams über 500, 15-23 Rekord, also auch negativ. Dann die Texas Rangers 39-47. Rechne ich mittlerweile wenig Chancen aus über die Wildcard. Die Division ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, schon kann man so ein bisschen abschreiben. Die Rangers sind nach der World Series in einem kompletten Hangover. Und deswegen, da wird nicht mehr viel passieren. Ich könnte, also als Bayer werden sie definitiv nicht mehr auftreten. Dafür ist der Abstand einfach zu groß. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier und da auch Spiele abgeben wird, aber jetzt nicht der Big Seller werden wird und die anderen Teams ausstattet. Angels und Athletics, ja, die Angels sind tatsächlich, hatten einen kurzen Lauf gehabt. Der ist aber jetzt auch schon wieder vorbei. Letzten 3 Spiele verloren. Und Athletics, da brauchen wir halt auch jetzt nicht mehr großartig drüber sprechen. Die Angels und Athletics, vor allem die Athletics, können natürlich gut Spiele abgeben, weil das ja auch das Ziel letzten Endes der Athletics ist für die Zukunft, um in Las Vegas ausgestattet zu sein. Deswegen bin ich gespannt, welche Spieler die Athletics abgeben werden. Wir haben über die Spieler schon gesprochen, wo wir mal von ausgegangen sind, dass es die Spieler werden können und gespannt, ob das dann so eintreten wird. Das so viel zur American League West, die für mich sehr kurios dasteht, weil wir kein einziges Team haben, was einen positiven Rekord hat gegen Teams über 500. Deswegen, irgendeiner wird die Division gewinnen, entweder die Mariners oder die Astros, aber ich rechne nicht mit einem weiten und tiefen Playoff-Run.
Von beiden.
Nee, traue ich beiden nicht zu. Dafür waren die Astros aktuell zu inkonstant. Die Mariners fallen gerade so in so ein kleines Loch. Ist natürlich immer die Frage, wie sie rauskommen. Nächsten Monat wissen wir mehr. Spaß beiseite. Aber nee, dadurch, dass du wirklich über Teams über 500, beide halt jetzt auch nicht knapp irgendwie 2, 3 Spiele, sondern wirklich sechs oder 8 Spiele dazwischen sind, denke oder könnte ich es mir gut vorstellen, dass es für beide, je nachdem wer es schafft, keinen tiefen positiven Run geben wird. Nee.
Boah, da würde ich fast dagegen halten. Also ich bin Believer, was die Astros angeht. Und ich glaube, die kommen jetzt erstmal richtig im Fahrt. Und man hat ja bei unserem All-Star-Voting gesehen, oder beziehungsweise bei meinem, ich glaube, bei deinem waren gar nicht so viele Astros dabei.
Na,
Aber
ich
bei
glaube
meinem hat man
nicht.
gesehen, dass die individuellen Leistungen der Spieler schon stimmen. Nur am Anfang waren die Verletzungen in der Rotation sehr präsent. Und ich glaube, die Astros, je länger die Saison geht, desto besser werden sie. Ich glaube auch schon am Ende vom Juli werden sie die Division anführen. Und wenn jetzt nicht noch unerwartete Verletzungen dazukommen, werden die Astros auch als bockstarkes Team in die Playoffs kommen.
Du hast einen Hot Take geschossen.
Ja.
Wir werden uns im August nochmal darüber unterhalten, ob die Astros führender sind. Aber aktuell ist die Tendenz vollkommen richtig, weil Astros den Juni abgeschlossen mit 17-8. Das ist der beste Rekord von allen Teams in der American League. Von daher, sie sind gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Von daher können sie die Mariners ablösen. Spannend zu beobachten, absolut.
Genau. Wollen wir im Westen bleiben und gucken noch auf die National League West ganz kurz.
Sehr gerne gucken wir da
Sehr
drauf.
gerne. Ja, da habe ich zu den Dodgers nicht viel zu sagen. Die stehen nämlich auf Platz 1 mit einem Rekord von 53-34. Werden die National League West auch gewinnen, weil sie einfach seit März so einen hohen Floor in ihrem Spiel haben, dass sie besser sind als viele Teams in der MLB und definitiv als alle in der National League West. Darum sehe ich da keinen Bedarf, grundsätzlich mehr zu sagen. Ich glaube, sie werden jetzt noch gucken, wie sich die Verletzung von Mookie Betts entwickelt. Ansonsten eventuell mit Crochet wird ja immer wieder kokettiert von den Chicago White Sox, dass er an die Westküste wechselt. Ich sehe aber jetzt erstmal grundsätzlich nicht so den Bedarf bei den Dodgers. muss ich sagen, weil die Saison läuft, so wie sie jeder erwartet hat. Da kann man sie auch so weiterlaufen lassen. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ich würde tatsächlich gerne bei den Dodgers noch ein paar Spieler sehen wollen. Tatsächlich schon. Gerade jetzt
reichen die noch nicht, die schon alle da sind?
Wenn wir schon kaufen, dann kaufen wir auch die Liga auf. Nee, Spaß beiseite. Ich finde, Pitching fehlt den Dodgers neben Glasnow und Yamamoto vielleicht noch ein weiterer großer Name, der auch jetzt aktuell fit ist. Da gehen wir wieder auf unsere Chicago White Sox mit Crochet ein. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wäre ein guter.
Habe ich ja gerade auch schon gesagt. Der wird ja immer mit der Westküste in Verbindung gebracht.
Ja. Dann soll er halt auch noch in Los Angeles bei den Dodgers dann unterkommen. Sehr, sehr gerne. Und tatsächlich möchte ich eigentlich auch noch ganz gerne einen Spieler, der das Line-Up der Dodgers so ein bisschen nochmal vertieft, weil jetzt gerade auch, wo Betts natürlich dann ausgefallen ist, fällt es hinten raus mittlerweile schon doch so ein bisschen ab. Deswegen auch wieder auf die White Sox vielleicht zurückzukommen, im Doppelpaket Robert Jr. vielleicht noch mit zu verpflichten. Zwar nicht die allerbeste Saison, aber vielleicht gibt die kalifornische Luft Robert Jr. nochmal ein neues Leben.
Ja, das kann sein. Bleiben wir in Kalifornien und gehen auf Platz 2. Da stehen aktuell die Padres mit einem Rekord von 47-43. Die Padres sind auch in the mix, was Crochet angeht, weil in der Rotation drückt der Schuh. Da ist man Platz 19 in der MLB. Man hat die Verletzungssorgen bei Musgrove und Darvish. Also das, was vor der Saison gesagt wurde, was nicht eintreffen soll, ist nun eingetroffen. Die beiden sind kaum fit, beziehungsweise sind immer mal wieder verletzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Padres da als Buyer auftreten, weil sie auch in der Vergangenheit immer sehr, ja, ich sag mal, confident auf dem Buyer-Markt aufgetreten sind. Darum könnte ich mir das durchaus vorstellen. Hinter den Padres hat sich auch wieder so ein Tandem entwickelt. Auf Platz 4 die Giants mit 42-45 und auf Platz 4 die Giants mit 42-45 und auf Platz 3 die Diamondbacks mit 42-44. Ich kam gerade kurz durcheinander, weil sie so eng beieinander liegen. Und ich glaube, beide Teams wissen Stand jetzt noch nicht, ob sie Buyer werden wollen oder nicht. Das hat auch der GM Mike Hazen von den Diamondbacks so gesagt. Also er hat gesagt, er will den Juli abwarten und entscheidet dann, ob er nochmal tätig wird. Grundsätzlich könnte ich mir das bei beiden Teams vorstellen. Bei beiden Teams krankt es an der gleichen Stelle so ein bisschen an der Rotation, weil beide Teams da arg verletzungsgeplagt sind. Bleibt spannend und bleibt abzuwarten, wie sich die Teams entwickeln, beziehungsweise ob sich die Teams noch verstärken wollen. Interessant bei den Giants ist, dass Blake Snell und Robbie Ray zurückkommen. Zwei ehemalige Cy Young Winner. Und mal sehen, wie sie. Er könnte einen Push geben, wobei Blake Snell in dieser Saison echt einer der schlechtesten Pitcher der Liga ist. Und der hat sich ordentlich verzockt mit seinen Vertragsverhandlungen. Und mal abwarten, was da passiert bei den beiden Teams. Das Schlusslicht bildet, wie so oft eigentlich, die Colorado Rockies. Ich habe mal geguckt. Weißt du, wann sie die letzte Winning Season hatten?
Wann wurden die Rockies gegründet?
Soweit liegt es doch nicht zurück.
Soweit liegt nicht zurück, aber man müsste schon, glaube ich, ein paar Jährchen zurückgehen. Ich wüsste es jetzt auch aus dem Kopf heraus nicht. Nee.
2018.
Oh, 2018, das ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das hört sich immer so an, als wäre es erst gar nicht so lange her, aber wenn man dann guckt, scheiße, es ist 2024, dann ist es doch schon wieder 6 Jahre her. Ne?
Ja, ist verrückt. Ja, die Zeit bleibt nicht stehen, ne? Und darum die Rockies, der klassische Seller. Mal gucken, was das Spielermaterial noch wert
Moment,
ist.
Moment. Ich Spielermaterial darf nicht gesagt werden.
Aber nur beim ZDF nicht, oder?
Sind wir nicht öffentlich-rechtlich hier? Dann darfst du natürlich Spielermaterial sagen. Ich dachte, wir wären hier beim öffentlich-rechtlichen Podcast für Baseball.
Nee, also dann Spieler, ich weiß nicht, wie viel interessantes Spielerpotenzial
Dankeschön.
Da ist. Interessant für viele Teams, da die Pitching-Position ja so ein bisschen überall mal drückt, könnten Austin Gomber und Cal Quintrill sein. die zumindest ein Volume-Pitching mitbringen, was manchen ja einfach abgeht. Ne? Ja, das ist meine Zusammenfassung der NL West. Und insgesamt, glaube ich, kann man für beide, für American League und National League sagen, dass noch viele so in the mix sind, was die Wildcard angeht, was vielleicht den Division-Titel noch angeht. Und ich glaube, so in den nächsten 2 Wochen wird sich da schon klarer herausstellen, wer Buyer oder Seller ist.
Absolut. Um vielleicht kurz nochmal eben was zu meinen Dodgers zu sagen. Es sieht grundsätzlich ja gesehen gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich glaube, jeder hätte von den Dodgers insgesamt gesehen mehr erwartet, deutlich mehr erwartet. Also man hatte so, wenn man sich den Kader angeguckt hat, man, glaube ich, viel, viel mehr gedacht, die Dodgers bügeln da wirklich über alle drüber, aber das tritt leider nicht ein. Und da bin ich jetzt...
Ja, wobei, ich glaube, Entschuldigung, ich wollte da nur ganz kurz einhaken. Ich glaube, es liegt nicht an den Dodgers, sondern an den Erwartungen der Menschen.
Kann auch sein, klar.
Tatsächlich, ich nehme die nicht gerne in Schutz, aber die Erwartungen der Dodgers waren, also an die Dodgers, waren so unrealistisch gehalten.
Ja. Klar, das hat vielleicht dann auch.
Dann kann man dem gar nicht gerecht werden. Das ist ein bisschen unfair, finde ich auch. Weil im Endeffekt sind das auch nur Menschen, die da spielen und die können nicht wie ein Roboter jeden sweepen und dann gehen sie ganz locker vom Platz. Ne?
Absolut. Ja, wir sind jetzt einmal komplett durch die ganzen Divisions durchgegangen und ich glaube, wenn man so ein kleines Fazit, oder ich persönlich für mich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte, Kevin, wenn man da so ein kleines Fazit, Buyer, Seller, ich finde, es ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir sowohl in der American League als auch in der National League wirklich viele, viele Teams noch haben, die in Wildcard-Rennen noch drin sind. Das heißt, wir haben nicht so ganz viele große Gaps aktuell dazwischen, was vielleicht schon hätte möglich sein können. Von daher wird das, ich glaube, der Seller-Markt wird relativ gering sein und der Buyer, die Angebotsnachfrage wird relativ hoch sein, was natürlich für die Seller-Teams wirklich positiv werden kann, weil viel geboten werden muss. Und das kann natürlich dann so Teams wie den White Sox, wie den Athletics künftig natürlich helfen, damit die Liga noch weiter aneinander zusammenrückt. Das wäre so, glaube ich, der kleine Take, den ich persönlich für mich jetzt rausziehen würde. Korrigiere mich, wie gesagt, gerne, wenn es anders ist, Kevin.
Ja, finde ich gut. Habe ich ja auch selber schon so ein bisschen eingeleitet, dass noch viele Teams in the mix sind und dass sich das dann herausstellen wird.
Herausstellen wird sich auch wieder nächste Woche, wie es bei unseren Tippspielserien sein wird. Und dafür brauchen wir natürlich wieder 3 Serien, die wir euch mit an die Hand geben. Und die erste Serie, die wir euch da mal präsentieren, wir haben gerade über die Dodgers schon kurz gesprochen. Die Dodgers-Serie haben wir auch mit reingenommen, denn die Dodgers treffen auf die Milwaukee Brewers. 2 Teams, die beide Top-Teams der National League werden wollen, was ja auch wieder Auswirkungen für die Postseason. Beide wollen aber natürlich auch den Abstand auf die oder mit den Division-Konkurrenten aufrecht halten. Beziehungsweise ausbauen. Von Lukas und auch von André haben wir beide schon die Tipps bekommen. Beide tippen 2-1 für die Dodgers. Kevin, was tippst du?
Ich tippe auch 2-1 auf die Dodgers.
Da gehe ich auch mit. Das heißt, es ist eine langweilige Runde. Alle tippen das Gleiche, aber der Sicherheitstipp, wenn man so möchte. Ja. Mit Sicherheit spannend wird es auch wieder zwischen den Red Sox und den Yankees. Eine Rivalität, die neben dem Sportlichen auch viel, viel weiter noch geht. Und auch das Sportliche ist aktuell sehr, sehr brisant. Yankees wollen Platz 1 der Division und die Red Sox brauchen jeden Sieg für die Wildcard. Lukas geht mit den Boston Red Sox. André sagt ein Sweep der Yankees. Also beide weit auseinander, wenn man so möchte. Kevin, dein Tipp?
2-1 für die Yankees.
Ich gehe auch mit bei den Yankees mit, einfach unter dem Aspekt, wie du es auch gesagt hast, man kann generell einfach aktuell nicht gegen die Yankees tippen, egal wie es aktuell läuft und deswegen bin ich auch beim 2-1. Die letzte Serie, die wir euch empfehlen, das sind die Astros, die bei den Minnesota Twins zu Gast sind. Die Astros, ja, bockstarker Juni gewesen, sie sind wieder zurück. Beide wollen Druck auf den Division Ersten machen und brauchen Siege für die Wildcards. Lukas geht mit einem 2-1 für die Astros, André mit einem 1-2 für die Twins. Da wird sich also in der Tabelle ein bisschen was machen können. Kevin?
Ich bleibe bei meinen Astros und tippe 2-1 auf die Astros.
Dem schließe ich mich gerne auch an und dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesen 3 Serien. Und damit haben wir, glaube ich, wieder eine sehr, sehr gute, lange Folge, länger als geplant gewesen. Aber es macht immer wieder Spaß, mit dir dann über Baseball zu quatschen. Von daher freut mich, dass wir
Sehr
uns mal
gerne.
die Divisions angeguckt haben, die Buyer und Seller angeguckt haben. Und liebe Community, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren WhatsApp-Kanal, kommt auch in unseren Discord-Channel, 110 ungefähr. Teilnehmer haben wir dort aktuell, kann man sich super austauschen zu diversen Themen, sei es MLB, sei es deutscher Baseball oder MLB The Show oder was euch rund um Baseball interessiert. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über Feedback, auch zum Beispiel im Discord-Channel, aber natürlich dann auch über positive Bewertungen bei Apple, Spotify und wo auch immer ihr uns hört. Und zum Schluss, ganz wichtig, geht in die heimischen Ballparks. Aktuell findet noch bis Samstag die U12-Europameisterschaft in Paderborn statt. Aber nach der EM ist vor der EM, denn ab Montag, dem 8.7., findet in Regensburg die U18-EM statt. Deutschland tritt dort in Gruppe A auf Spanien, Italien, Israel, Österreich und Kroatien. Und in Gruppe B duellieren sich Niederlande, Tschechien, Franzosen, Großbritannien, Belgier und die Schweden. Und das Finale wird am 14.7. parallel zur Fußball-EM ausgetragen. Das bedeutet, zwei Europameisterschaften im Baseball sind schneller als eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Damit lasse ich das mal unkommentiert und hinterfrage die Härte von Fußballspielern. Habt eine schöne Woche, haut rein und wir hören uns dann nächste Woche zu dem All-Star-Game einmal wieder. Ciao!